Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer August-Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Heute leider zu einer ungewohnten Zeit, nämlich nicht am ersten Sonntag im Monat, da wurde nämlich ein Fußballspiel übertragen, also dann heute. Vielleicht können wir auch auf diese Weise neue Hörer gewinnen. Am 26. Juni konnte man in der Münsterschen Lokalzeitung Westfälische Nachrichten lesen, Baracken erzählen Geschichte. Ja, wo gibt es denn hier noch Baracken? Und dann löste sich das Rätsel. Ich war eingeladen, mit der Münsteraner Gruppe der Schlesier, genauer gesagt mit den Mitgliedern aus der Landsmannschaft Grafschaft Glatz, zu einem Gespräch im Kreishaus in Coesfeld. Es ging um Folgendes. Vor einiger Zeit hatte Harald Dierich, Mitglied des Vorstandes im Ortsverband der Grafschaft Glatz, die Information bekommen, dass in Coesfeld-Lette noch eine Barackenanlage steht, die in der Nachkriegszeit als Auffang- und Durchgangslager für die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten genutzt wurde. Dieses Barackenlager hatte schon eine längere Geschichte. 1933 wurde das Barackenlager unweit von Lette in einem Waldstück gebaut. Es diente der SA als Wehrsportschule für die Ausbildung der Sturmabteilung. 1935 wird das Lager zum Reichsarbeitsdienstlager umgewidmet. Und kurz vor dem Einmarsch der Alliierten 1945 wurden kurzfristig dort ehemalige Zwangsarbeiter untergebracht. Dann kommen die Flüchtlingszüge aus dem Osten, unter anderem die Operation Schwalbe. Rund 1 Million deutscher Vertriebene werden nach einer Vereinbarung in die britische Besatzungszone transportiert. Eine Rückkehr gibt es nicht. Lette wird zum zentralen Durchgangslager. Herr Dr. Ulrich Reinke, Denkmalpfleger Münster, stellte die Bedeutung des denkmalgeschützten Barackenlagers für die ostdeutschen Heimatvertriebenen dar.
Dieses Barackenlager selber erklärt immer noch etwas von dieser absoluten Bescheidenheit von Unterkunft, sozusagen ein ganz minimales Wohnen nur. Und es ist wirklich so, dass solche Barackenlager nahezu in sozusagen anschaulich erhalten, gibt es sozusagen noch etwas, was in Osnabrück in 2 solchen Baracken da ist, aber mit einer anderen geschichtlichen Zusammenhängen, also nicht mit dem, was hier mit der Vertreibung zu tun hat. Und in Nordrhein-Westfalen selber gibt es so etwas nicht mehr, sondern wir haben überall solche Dinge nicht mehr anschaulich. Auch diese großen, so wie Unamassen, was man sozusagen, jeder weiß, dass dort so viele Leute durchgegangen sind, hatte man von ganz früh geplant zu sagen, alle Notunterkünfte werden später zu ordentlichen Siedlungen umgebaut. Ja, dass es ein Wohnort wird. Das ist glücklicherweise für Una gelungen. Aber für Geschichte ist es blöde, weil man nichts mehr kapiert, außer dass dort so aussieht wie überall in einem Vorort. Ja, jetzt kann man herfahren und sagen, da kapiere ich nichts. Ja. Und das ist sozusagen in Lette in einer, im Augenblick auch noch sozusagen, weil es ja sozusagen in dieser Anschaulichkeit, auch in diesem Klarsein, dass dort praktisch nichts ist. Und man kann dort gut sich vorstellen, wie da, wenn man in sozusagen die Zahlen weiß, wie viele Leute in einer solchen Baracke erstmal untergekommen sind, weiß man sozusagen um diese extreme Armut, die dort, sagen wir mal, da war, sozusagen die Leute hatten nichts mitbringen dürfen, also es war ja praktisch, haben wir ja vergessen sozusagen das bisschen, was man sozusagen mitschleppen konnte. Und an Ort und Stelle war auch nichts, weil die Umgebung das auch erstmal nicht hatte. Und diese zu zeigen, dass sozusagen sich unser, sozusagen das alles, was sozusagen in den 50er, 60er Jahren dann geschehen ist, sozusagen an diesem Punkt, an diesem Notpunkt sozusagen sich sozusagen überall ähnlich entwickelt hat. Das kann man sozusagen so gut wie in Lette praktisch nirgendwo mehr begreifen. Obwohl es in jedem, in jeder Stadt, in jeder Kommune solche Lager gegeben hat. Ich weiß das aus meiner Kindheit auch noch, aber da kann man nichts mehr erkennen. Das war in Gaststätten, da war einfach sozusagen so ein Saal, der war sozusagen in zig Segeltuchabteilungen geteilt. Dann hatte jeder sozusagen ein Bett und ein Segeltuch für sich, ja, so eine halbe Familie. Das ist alles ja auch glücklicherweise nicht mehr da. Aber es ist ganz wichtig, dass es historische Stätten gibt, die das stellvertretend für das ganze andere, wo es verloren gegangen ist, dass hier die Glatzer das übernehmen und erklären, Vertreibung sozusagen des gesamten Ostens. Ja, das ist ein Beispiel. Und deswegen ist es auch so bedeutend, über das besondere Glatzer Interesse zu sagen, ich kann an die Glatzer können hier zeigen, wie es allen anderen ergangen ist, die sozusagen östlich der heutigen deutschen Grenze gelebt haben. Here.
Historikerin Ingeborg Höting, MA, stellte die Dokumentation zur Geschichte des Barackenlagers Lette und einen Konzeptionsentwurf für einen Erinnerungs- und Lernort vor.
Als nun im Zuge der Aktion Schwalbe in großen Sammeltransporten mit der Bahn die Vertriebenen aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße in die britische Zone gebracht wurden, stand der Militärkommandant und auch die Kreisverwaltung in Coesfeld vor der Aufgabe, nun von jetzt auf gleich Unterkünfte für größere Gruppen zu schaffen. Abverlangt war die Unterkunft für 1000 Vertriebene. Das war natürlich nicht zu bewerkstelligen. Wir hatten schon gehört, die Stadt Coesfeld extrem, ich glaube so 80% zerstört. In Dülmen sah es auch so aus, überhaupt alle Städte hier in der Region, wie Sie wissen. Und insofern waren sogar auch die Quartiere auf dem Lande schon besetzt von den geflohenen Städtern. Aber dieses Lager stand nun bereit und ich hatte Ihnen ja schon die Belegungszahl in der NS-Zeit genannt, 180 bis 200. Jetzt wurde es nochmal besichtigt und dann für tauglich befunden für 400 bis 450 eintreffende Vertriebene, also eine mehr als Verdopplung. Nur, dass das Inventar eben immer noch fehlte. Und Sie sehen auf dieser Skizze ja jede Menge handschriftliche Einträge. Das sind die Originalstifte der planenden Kreisbehörde, die dann hier eintrug, wie nutzen wir diese bestehenden Baracken nun um. Ja, die eintreffenden Vertriebenen kamen ab 1. Mai 1946 in das Lager. Dazu war ein Minimum an Ausstattung dann aufgetrieben worden. Also wir sprechen von Strohsäcken und nicht von Matratzen. An Besteckteilen waren überhaupt nur Löffel da, nichts anderes. Zum Ausschenken des Essens wurden Eimer benutzt. Also ich greife jetzt nur Einzelnes raus. Es war wirklich eine Minimalstausstattung. Und dabei blieb es auch noch eine ganze Weile. Sie wissen ja, Wohnraumbewirtschaftung, Nahrungsmittelbewirtschaftung, es war eine Mangelsituation ohnegleichen. Die Zahlen der Vertriebenen waren hier schon einmal genannt worden. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Bis zum Juli 1946, das ist also noch während der Massentransportphase, waren es schon über 8000 Vertriebene, die hier im Kreis Coesfeld eingetroffen waren. Und dazu kamen dann nochmal fast 5000 Evakuierte, die also zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet hier noch Zuflucht gefunden hatten, aus der Kriegszeit kommt. 1951 waren es dann ungefähr 11.000 Vertriebene, also ganz genau 10.986, die hier im Kreis Coesfeld waren. Die Zahl der Evakuierten hatte sich nahezu halbiert. Sie konnten ja auch in ihre Ursprungsorte zurückkehren. Und das zeigt Ihnen schon einen, wie hohen Anteil die Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung ausmachten. Also im Verwaltungsbericht des Kreises von 1950 heißt es, dass sie 14,8% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Und das ist auch etwas, was mir bei den Forschungen begegnet ist, wie viele Leute ja, mir berichteten von ihren Beziehungen zu dem Lager oder dies durch solche Zeitungsartikel überhaupt erst wieder ins Bewusstsein rückte. Und da alle Sammeltransporte durch dieses Lager in Lette geschleust wurden, das eben als Durchgangslager fungierte, ja, dürfte eine Mehrzahl dieser fast 11.000 Menschen das Lager durchlaufen haben. Das Lager durchlaufen heißt ankommen, registriert werden, entlaust werden, Lebensmittelkarten bekommen und dann weitergeschickt werden an das Dauerunterkunftsquartier, was vorgesehen war. Was für die Einheimischen aber auch bedeutete, ja, Zwangseinweisungen. Es musste manches Mal auch der Ortspolizist mitkommen und die Aufnahme erzwingen. Es wurden Familien auseinandergerissen, aber da wissen Sie, die hier einige das aus eigener Erfahrung mitmachen mussten, sicherlich mehr als ich, die ich es gewissermaßen nur angelesen habe. Um ihn vom Alltag, ja, und auch ein bisschen vom Festtag in dieser Unterkunft zu erzählen, zeige ich Ihnen jetzt weitere Fotos, die überwiegend aus Privatbeständen gekommen sind. Wir haben es lang gesprochen von der Zeit als Durchgangslager. Da waren also Vertriebene allen Alters, die wenige Tage sich dort aufhielten. Aber es waren darunter auch viele pflegebedürftige und alte Leute, die keinen eigenen Hausstand mehr gründen konnten oder die man in keine Familie einweisen konnte, weil sie zu einem selbstständigen Leben nicht mehr gesund genug waren. Und diese zurückbleibenden alten und kranken Menschen haben dann den Kreis Großfeld dazu bewogen, in diesem Lager ein Kreis Altenpflegeheim für Ostvertriebene einzurichten.
Frau Höting hatte von Bewohnern, die zur Zeit der Ankunft in Lette noch Kinder waren, Zeitdokumente und Fotos erhalten, die sie in ihrer Dokumentation einbauen konnte.
Ja, und hier haben wir die Aufnahme, die entstanden ist anlässlich des Abschiedsfestes des Altenpflegeheims in Lette. Bis zum Sommer 1960 waren also die Belegungszahlen immer weiter zurückgegangen. Sie können sich ja vorstellen, dass ein Altenpflegeheim in diesen Baracken keine große Attraktivität mehr hatte, dass auch viele Angehörigen, Familien der alten Leute sich doch langsam mit Wohnungen oder auch kleinen Häusern so konsolidiert hatten, dass die alten Angehörigen aufgenommen werden konnten. Somit waren am Ende noch 48 von, ja, das Lager war ja ursprünglich mal für rund 200 zu Pflegende eingerichtet worden. Davon gab es jetzt noch 48. Diese letzten sind dann nach Dülmen ins Heiliggeiststift umgezogen und es gab in Lette dann nochmal ein Abschiedsfest eben mit diesem Foto.
Im Laufe der Nachkriegsjahre bekamen die meisten Flüchtlinge und Heimatvertriebenen aus dem Lager Lette die Möglichkeit, in eigene Wohnungen zu ziehen oder sich sogar ein Häuschen zu bauen. Wer zurückblieb, das waren die alten Leute, die keine Verwandten mehr hatten und keinen eigenen Hausstand mehr gründen konnten. Sie blieben bis zu ihrem Tod im Lager, das zum Altenheim umgewandelt wurde. In der Nähe wurde dann der Heidefriedhof angelegt.
Ja, diese Skizze hat ein Lagerbewohner mit künstlerischer Ader, Paul Lange, 1950 angefertigt, ist so eine Art idealtypische Skizze des Lagers. Und Hintergrund ist die Anlage eines Friedhofs in der Nachbarschaft des Lagers. Das ist das Letzte, was ich Ihnen noch vorstellen möchte. Die alten Leute im Pflegeheim waren nun eine Gruppe, in der natürlich häufiger Todesfälle vorkamen. Der Friedhof in Lette war sowieso schon nicht sehr groß und ja, für die alten Leute auch kaum erreichbar, die mit 3,5 Kilometern Abstand. Also gab es dann Bestrebungen aus dem Lager heraus, einen eigenen Friedhof zu bekommen und die Letteraner waren, glaube ich, auch ganz zufrieden damit, ihren nicht so großen Friedhof von den Sterbefällen des Heims zu entlasten. Also die machten, also von 30 Todesfällen in Lette im Jahr waren etwa 10, 11 tatsächlich aus dem Pflegeheim. Und somit ist dann dieser Friedhof zustande gekommen. Der Grund und Boden wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Pflege übernahmen die Pflegeheimbesucher Bewohner selbst. Und dann sind dort 10 Jahre lang Bewohner des Heims bestattet worden. Die erste Beerdigung war also Ende August 1950. Und kurz vor Verlegung des Heims nach Dülmen ist tatsächlich im August 1960 auch noch ein alter Herr gestorben und dort begraben worden. Danach hat sich dann natürlich auch die Ruhefrist bemessen. Auf den Gräbern, wir sehen hier das große Friedhofskreuz und das ist jetzt das Grab von Ida Beck mit einer Angehörigen, die das Grab besucht. Jeder Verstorbene bekam also so ein Holzkreuz, auf dem dann der Name stand mit den Lebensdaten. So. So sah der Friedhof dann mal aus, in langen Reihen mit Grabeinfassungen und dann eben diese Kreuze mit den Namen. Und so war es auch noch 1963, als eben dieser Kranz niedergelegt wurde. Von dem Ereignis stammen dann diese Aufnahmen. So sah der Friedhof dann Mitte der 80er Jahre aus. Er existiert ja bis heute, aber die Einzelgräber sind aufgehoben. Es werden jetzt die Grabfelder sind so markiert mit Steinkreuzen und mit Heidekraut bewachsen. Und der Heimatverein Lette sorgt dafür, dass es ein würdiges Aussehen hat.
Sie sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch, denn es ist längst vorbei. Alles Gute zum 61. Liebe Omi, tschüss bis bald. Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus, die Wohnung ist oft kalt. Irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Das war nicht immer so, erst seit sie allein ist, seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm und manchmal, wenn es zu sehr wehtut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt ganz für sich. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit, wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit, wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Aus der Heimat verjagt und vertrieben, nach Hitlers großem Krieg. Sie hat kräftig mitbezahlt für den deutschen Traum von Sieg. Dann der lange harte Wiederaufbau für ein kleines Stückchen Glück. Das lange ersehnte Eigenheim und Kinder für die Republik. Die sollten später besser haben. Deshalb packte sie fleißig mit an. So blieb ihr oft zu wenig Zeit für sich und ihren Mann. Ein ganzes Leben lang zusammen gelitten, geschuftet, gespart. Jetzt wäre doch endlich Zeit für mehr. Jetzt ist er nicht mehr da. So gern getanzt mit ihm und manchmal, wenn es zu sehr wehtut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt ganz für sich. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit, wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit, die sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Ah! Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit.
Zu der Sitzung im Kreishaus waren auch Vertreter der Stadt und des Kreises Coesfeld sowie Werner Jostmeier, Landtagsabgeordneter, zuständig für den Wahlkreis Coesfeld II, eingeladen. In der Aussprache meldete sich auch unter anderem Herr Kraske von den Grünen zu Wort.
Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, an dieser Stelle hier meine eigene Betroffenheit auch darzustellen. Also ich entstamme einer vertriebenen Familie, allerdings aus Ostpreußen, nicht aus Schlesien. Bei dem Thema erinnere ich mich immer an meinen Vater, mit dem ich mich gerne als junger Mann dann gestritten habe und so. Vorlauf, wie man da ist und so erzählt, ihr wart ja selber schuld und so weiter. Das sind so Dinge, die mir heute wehtun und die mir auch zeigen, wie wichtig es ist, gerade solche Dinge zu erhalten. Denn jetzt mittlerweile als gereifte Persönlichkeit ist mir klar, was da für Menschen letztendlich gelitten haben unter dieser Vertreibung. Erstens einmal. Zweitens einmal zur Aktualität. Die ganze Welt spricht von Migration, von Flüchtlingen, von Vertreibung, aber auch von Integration. Und da gebe ich ganz einfach nur mal auch aus politischer Sicht zu bedenken, wenn nicht, wer sonst welcher, außer wir selber als deutsches Volk, können da nicht maßgeblich unsere Erfahrungen zu beitragen. Dazu müssen wir sowas erhalten. Dazu muss so etwas aufbereitet werden, damit unsere jungen Menschen auch weiterhin später die Gelegenheit haben zu verstehen, was damals passiert ist.
Auch Rolf Vogelpot, ebenfalls Fraktion Die Grünen, outete sich als Nachfahre von Vertriebenen.
Herr Jostmeier, vielen Dank. Mein Name ist Rolf Vogelpot, ich bin Sprecher der Grünen hier im Kreistag Großfeld. Im Vorfeld dieser Sitzung haben wir Grünen uns auch mal in einer informellen Runde mit diesem Anliegen, mit dem Barackenlager beschäftigt. Und wir haben am Anfang von Ihnen, Herr Jostmeier, Zahlen gehört, wie viele Menschen hier im Kreis Coesfeld lebend Vertriebene sind. Und in dem Zusammenhang war ich überrascht, wer von meinen Parteifreunden auch eine Vertriebenengeschichte vorzuweisen hat. Das Gespräch war dann in Teilen auch emotional geprägt. Auch wenn es dann so die Geschichte der Eltern war oder die Geschichte der Großeltern. Aber dieses Schreiben hat nochmal wieder, diese Veranstaltung hat mal wieder Erinnerungen wachgerufen. Das macht mir auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Orte der Erinnerung hier in der Region haben. Und vor diesem Hintergrund wollen wir sicherlich das erstmal positiv begleiten, die Initiative, wobei mir im Moment noch zu abstrakt ist, was soll jetzt das Ziel, der Zweck, die Aufgabe des Trägervereins sein? Wie kann dann nun das Gedenken, das Informieren, das Lernen dann an dem Ort in Lette stattfinden? Das ist eine Geschichte. Herr Schmitz hat es eben angesprochen. Wichtig ist ja sicherlich auch, dass dann in Lette die gesamte Geschichte abgebildet wird. Ich fand es auch interessant, eben nochmal zu hören, ursprünglich Sportschule, aber wichtig ist dabei auch mitzudenken, wer Sportschule. Das sind so kleine Aspekte der Geschichte, die auch aufgegriffen werden müssen. Aus meiner Sicht, wir müssen auch die gesamte Geschichte abbilden. Und wenn wir dann eine Idee haben, oder wenn dann Sie eine Idee haben, wie der Geschichte gedacht werden kann, wenn wir eine Idee haben, dann bin ich sicher, dass wir auch das Geld kriegen, um diese Idee zu verwirklichen. Die Idee wird Geld finden.
In dieser Sitzung ging es hauptsächlich darum, Unterstützer zu finden für die Idee, das Lager zu einer Erinnerungsstätte und einem Lernort zu gestalten. Da es in dieser Form keine weiteren oder ähnlichen historischen Anlagen in Nordrhein-Westfalen gibt, hätte die Verwirklichung dieser Idee sicherlich Beispielhaftes und die Stadt Coesfeld wäre um eine einmalige Sehenswürdigkeit bereichert. Der Bürgermeister von Coesfeld und der Landrat sowie die Nordrhein-Westfalen-Stiftung sicherten positive Unterstützung bei der Möglichkeit der Verwirklichung dieses Projektes zu. Unter der Ägide des Grafschaft Glatzer Vereins soll nun ein Trägerverein gegründet werden.
Ich glaube, Oma, du sitzt auf einer Wolke und schaust mir hier unten zu. Üb Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tue. Mit der Pünktlichkeit ist es noch immer nicht besser, doch ich dusche jetzt zweimal am Tag, schneide Kartoffeln noch heut mit dem Messer und esse nicht auf, was ich nicht mag. In Notfällen fang ich noch heut an zu schwindeln, doch ich fall auf Schwindel nicht mehr rein. Ich mag noch immer mit Streichhölzern zündeln und auch meine Kleidung gilt nicht als fein. Mit der Diplomatie steh ich noch immer auf Kriegsfuß, doch ich suche jetzt nicht mehr gleich Streit. Tu auch nicht mehr, als ich unbedingt tun muss. Ich bin zwar klüger, doch längst nicht gescheit. Ich glaube, Oma, du sitzt auf ner Wolke und schaust mir hier unten zu. Gib Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tu. Der nötige Ernst geht mir häufig abhanden, doch ich kann schon ein ernstes Gesicht. Es fällt mir recht leicht, bei den Frauen zu landen, doch längere Zeit hielt es leider noch nicht. Was ist das Fazit des bisherigen Lebens? Was habe ich von dir nicht kapiert? Waren deine Ratschläge völlig vergebens? Ich glaube nicht, ich hab's ja probiert. Ich bin ganz sicher, wir würden jetzt flachsen, wir haben's früher immer getan. Du würdest sagen, du wirst nie erwachsen, werde ich schon noch, bestimmt irgendwann. Ich glaube, Oma, du sitzt auf ner Wolke und schaust mir hier unten zu. Gib Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tu. Ganz sicher, wir würden jetzt flachsen, wir haben's früher immer getan. Du würdest sagen, du wirst nie erwachsen, werde ich schon noch, bestimmt irgendwann. Ich glaube, Oma, du sitzt auf ner Wolke und schaust mir unten zu. Gib Nachsicht mit mir und verzeih mir wie früher, wenn ich mal nicht ganz das Richtige tun.
Ja, Urlaubszeit, Reisezeit. Wo waren Sie denn erpatzelt?
Ja, wir sind in diesem Jahr vom 6. bis 13. Juli gefahren. Es war meine 11. Tour. Wir waren 56 Personen. Und die Reise führte uns über Görlitz, Liegnitz, Jauer, Striegau, Schweidnitz, Reichenbach, an Frankenstein vorbei in die schöne Grafschaft Glatz. unser Quartier war in Bad Altheide, wie immer. Den Sonntag, am Sonntag besuchten wir Altlomnitz, meinen Geburtsort. Zunächst das Lapidarium auf dem Friedhof, später dann die Heilige Messe in unserer Dorfkirche, wo uns immer die vorderen Reihen freigehalten werden. Wir wurden auch von einem Priester in Deutsch begrüßt, durften am Ende auch zwei Lieder singen. Und den weiteren Nachmittag verbrachten wir auf dem Gottwaldhof in Winkeldorf. Unsere Gastgeber war die Familie Schablinski, deutschstämmig. Der Gottwaldhof ist zu einem kleinen Museum geworden mit vielen alten Exponaten. Und dort hatten wir einen sehr schönen Nachmittag bei schlesischen Spezialitäten, wie selbstgebackenes Brot, Häckerle, Griebenschmalz, später Mohnkuchen, Streuselkuchen und mit sehr viel Gesang. Der Montag dann führte uns in die nahegelegene Tschechei. Zunächst fuhren wir in die Adersbacher Felsen, ein Felsenmassiv mit eigenartigen Gebilden. Dann nach der Mittagspause fuhren wir nach Bernwald an die tschechische Sudetenstraße und besuchten dort die Kirche mit dem Glasdach. Ein ganz imposantes Gebäude, was bei den Besuchern großes Erstaunen hervorrief. Den Dienstag nutzten wir zu einer Fahrt nach Breslau. Zunächst waren wir in der Aula Leopoldina in der Universität. Dann hatten wir den Eintritt in das Panoramabild. Dort wird eindrucksvoll dargestellt die Schlacht zwischen Polen und Russen bei Radzlawice, unweit von Krakau entfernt. Dann eine ausgiebige Pause am Ring und später die Rückfahrt nach Bad Altheide. Der Donnerstag, übrigens wieder bei wunderschönem Sonnenschein, führte uns ins Riesengebirge. 20 Mitreisende entschlossen sich, zur Schneekoppe mit dem Sessellift zu fahren. Und 9 Leute sind auch auf der Schneekoppe gewesen. Zunächst war es bewölkt, aber später schien auch am Gipfel die Sonne. Der Nachmittag beschlossen wir am Schloss Lomnitz bei Kaffee und Kuchen. Am Donnerstag dann führte uns die Reise nach Glatz, die unserer Grafschaft den Namen gegeben hat. Minoritenkirche, Franziskanerkloster, die Brücktorbrücke, der Ring, der polnische Markt etc. Später dann fuhren wir nach Albendorf, bekannt als schlesisches Jerusalem. Dann an der Heuschauer vorbei auf einen Picknickplatz, wo wir Bigos, Kaffee und Kuchen genossen haben. Abends waren wir dann, vorher waren wir noch in Bad Kodowa und später dann in Merzdorf zum Abschiedsabend. Mit viel Gesang, Tanz und viel Spaß. Das war der Donnerstag, am Freitag dann, an unserem freien Tag, haben sich viele Altheide angeschaut und einige haben auch ihre Heimatdörfer besucht. Und am Samstag waren eben bei der Rückfahrt 7 ereignisreiche Tage hinter uns. Ja, und die Planungen laufen schon wieder für 2014, vom 5. bis zum 12. Juli 2014. Dankeschön.
Und sind noch Plätze frei?
Ja, Nette Menschen nehme ich immer gerne mit.
So wie mich.
Winfried Patzelt fährt also als Reiseleiter seit 11 Jahren in seiner Heimat, der Grafschaft Glatz. Immer wieder mit vollem Bus und er findet auch noch immer wieder Ziele in der Umgebung, die für die Mitreisenden neu sind. Nun ist es ja leicht für einen Reiseleiter, seine Reise zu beschreiben und begeistert von ihr zu erzählen. Hören wir doch einmal eine seiner Mitreisenden, wie sie die Reise empfunden hat. Meine Nachbarin Roswitha Bernhardt hat die Fahrt ja mitgemacht.
Roswitha, war die Fahrt wirklich so schön?
Ja, selbstverständlich, war ein tolles Erlebnis. Für mich besonders, weil meine Eltern ja dort gelebt haben. Und sie sind halt dann vertrieben worden am Ende des Krieges und erzählen halt schon mal was davon. Und ich wollte es halt gerne auch mal selber sehen. Allerdings den kleinen Ort, wo meine Eltern gewohnt haben, oder beziehungsweise mein Vater und meine Mutter in einem anderen Ort, die habe ich denn jetzt nicht gesehen. Das war ein bisschen abseits von der Tour. Aber wir haben wunderschöne Touren unternommen. Wir sind in Breslau gewesen und ja, Grafschaft Glatz ist das ja, wo wir waren. In Glatz selbstverständlich. Tja, es war einfach ganz toll. Sehr, sehr viele interessante Eindrücke gehabt.
Ja, und ihr wart in einem Gebirge?
Ja, das war das Riesengebirge. Also Schneekoppe als oberstes, das kennt man ja wohl, ne? Wir sind nicht ganz bis oben gekommen, also es war an dem Tag ein bisschen nebelig oben. Einige haben sich dann getraut und dann war es dann auch, hat sich das auch aufgelöst. Aber ich wäre zwar auch gerne oben gewesen, aber es war mir dann doch ein bisschen riskant. In der Zeit sind wir dann mit den anderen zum Hirschberg. Das ist ein Ort. Dann sind wir dort herumgelaufen. Das war auch wunderschön.
Und wie hieß diese Felsengruppe, wo ihr da wart?
Felsenstadt Adersbacher Felsen. Also das war ein super tolles Erlebnis. So richtig wie eine Stadt halt. Und total hohe Felsen. Und die sind auch bestiegen worden schon. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist tatsächlich erstreckt über Kilometer. Mhm. Wahnsinnig toll. Und mit Wasserlauf und so ein Schnee, wie heißt es, so ein Wasserfall dabei. Also unheimlich toll.
Mhm. Und wie hieß der Ort, wo ihr wart?
Das war in Bad Altheide, ein schöner Kurort. Und gleich am zweiten Tag, wo wir dann richtig dort waren, am Sonntag, dann war abends ein wunderschönes ein Wasserspiel mit wunderschönen Farben. Das war echt total gut.
Und Bad Altheide ist ein Kurort?
Ja, ich bin da sogar einmal schwimmen gewesen. Also es war sehr, sehr schön dort, auch im Park und die Häuser, sowas von toll. Also so richtig wieder aufgerichtet, wie sie früher mal waren. Richtig schön renoviert. Also ganz eine Pracht, muss man sagen. Also wirklich toll.
Und ihr wart auch am Schloss Lomnitz.
Ja, Schloss Lomnitz. Ach ja, das ist auch wieder aufgerichtet worden. Seit der Kriegszeit war das mal ziemlich zerfallen. Und dann hat sich wieder die ehemalige Besitzerin und mit ihrer Familie da sehr drum gekümmert und das wieder ganz toll aufgerichtet, aufgebaut. Und dann haben wir dort in einem Nebengebäude schön Kaffee getrunken. Mit der ganzen Gruppe. Wir waren ja so circa 50 Leute. Das war auch richtig schön. Mhm. Dann gab es auch nette Sachen zu kaufen. Wird ja auch sehr viel hergestellt. So, tolle Stoffe oder irgendwelche Sachen aus Glas oder Keramiken. Sowas in der Art gab es da zu kaufen.
Und wie war das Wetter?
Das ist es gerade. Ach, wir hatten super Glück. Das war fast nur wunderschön. Waren dann auch mal in einem wunderschönen Hof. Dann haben zwei Leute musiziert, wurde gesungen. Und wir hatten ganz leckeres Essen dort. Und auch den tollen Kuchen, den es in Schlesien immer gab. Den Mondkuchen. Also herrlich lecker. Meine Eltern hatten den ja auch oft gebacken.
Ja.
Hat mich so erinnert an diese Zeit.
Und ihr hattet auch einen tollen Abschlussabend.
Ja, das war, da sind wir auch mit dem Bus hingefahren. Und das war eine richtige Band, die da gespielt hat. Und wir haben halt leckeres Essen vorbestellt schon. Es gab überwiegend, die meisten hatten sich dann für die Forelle entschieden. Forelle mit leckeren Beilagen und Getränke, wie man wollte, Wein oder das gab ja dann nochmal diesen Wodka. Übrigens gar nicht mal so schlecht.
Ja, und würdest du nochmal hinfahren?
Ja, selbstverständlich würde ich dann nochmal, ja, das möchte ich gerne nochmal und dann würde ich das nächste Mal tatsächlich direkt den Ort, wo meine Mutter und mein Vater gewohnt haben, nochmal richtig genau besichtigen. Ich habe mir schon Karten fotografiert, ich werde mir noch eine richtige schöne Karte kaufen, dann kann man dann auch genau finden, wo es dann gewesen sein soll. Und mit meiner Mutter nochmal genau darüber sprechen, dann zeige ich ihr den Plan.
Aber deine Mutter könnte nicht mehr hinfahren?
Sie möchte nicht mehr hinfahren. Vor etlichen Jahren ist sie mal dort gewesen und das Haus ihrer Eltern eben, wo sie aufgewachsen war, das stand nicht mehr, war gar nichts mehr so. Und sie hatte nur noch den kleinen Hügel mit dem Rest einer Ruine gesehen. Und ja, der kleine Fluss, der war natürlich noch da.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon war Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Sie hören uns wieder, eigentlich wie immer, am ersten Sonntag im Monat, das ist der 1. September um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier, saying stand and deliver, for he were a bold deceiver. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da, whack-fall-a-daddy-o, whack-fall-a-daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. For the devil take the women, for they never can be easy. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da, whack-fall-a-daddy-o, whack-fall-a-daddy-o, there's whiskey in the jar. I went up to my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny blew me charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da, whack-fall-a-daddy-o, whack-fall-a-daddy-o, there's whiskey in the before I rose to travel. Up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she stole away me rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da,